Ich denke, die Bibel lehrt es ganz grundsätzlich, dass wir in einen Kampf hineingestellt sind als gläubige Christen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das gilt ganz grundsätzlich, das gilt für jeden von uns. Das bedeutet, dass wir eben rechnen müssen mit Widerstand, mit Kämpfen, mit Anfeindungen von Seiten der Welt, von Seiten von Menschen, vor allem aber auch von Seiten des Satans und der Mächte der Finsternis, die uns widerstreben, wenn wir wirklich dem Herrn gehören und nachfolgen. Also das gilt ganz grundsätzlich für alle Gläubigen seit dem ersten Jahrhundert. Aber in einer gewissen Weise sind wir ganz sicher in der Endzeit ganz besonders mit geistlichen Kämpfen eingedeckt. Wir sind herausgefordert zu kämpfen. Und das hängt damit zusammen, dass der Satan weiß, dass er nicht mehr sehr viel Zeit hat, dass die Aktivitäten des Feindes, die die einzelnen Gläubigen lahmlegen und verwirren und ausschalten sollen und auch Gemeinden und Werke im Reich Gottes lähmen und ausschalten sollen, dass sie sich einfach in der letzten Zeit verstärken und verschärfen. Ja, die Kämpfe werden stärker. Der Sog in Richtung Verführung, Charismatik, Ökumene, Bibelkritik wird stärker. Und wir müssen immer dran denken, wenn wir manchmal da auch deprimiert sind, wie viele da hereinfallen, wie stark diese Wirkungen sind. Es stehen Mächte der Finsternis dahinter. Das ist nicht nur Fleisch und Blut, sondern da geht es um geistliche Kämpfe, die im Hintergrund laufen, die gewaltige Ausmaße angenommen haben. Und deshalb ist es, denke ich, heute ganz besonders wichtig, dass wir auch hören auf die Botschaft von Epheser 6. Das ist der Text, mit dem wir uns heute Nachmittag hauptsächlich beschäftigen wollen. Man könnte noch viel, viel mehr sagen. Man könnte noch einige andere Bibelstellen studieren, aber ich möchte die nur am Rande anführen, einige, und mich im Wesentlichen auf die Abschnitte in Epheser 6 konzentrieren, die uns zeigen, dass wir in einen geistlichen Kampf hineingestellt sind, uns aber auch zeigen, dass wir von dem Herrn Jesus Christus, der der Sieger ist, eine wunderbare Ausrüstung haben, damit wir überwinden können. Das wollen wir auch mitnehmen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir sind als Gläubige solche, die eigentlich schon überwunden haben in Christus, die dem Überwinder angehören und die von daher aus einer Siegesposition heraus kämpfen dürfen. Aber wir haben auch eine persönliche Verantwortung, dass der Herr Jesus den Satan schon besiegt hat. Das bedeutet nicht, dass wir nicht, wenn wir falsch wandeln, schmerzhafte und schlimme Niederlagen in diesem Kampf uns einhandeln werden, wenn wir nicht, wie Paulus sagt, regelgerecht kämpfen. Und das heißt auch, dass wir wissen müssen, wer ist unser Gegner, dass wir vor allen Dingen wissen müssen, wer ist unser Herr und Beistand und wie will er uns helfen und wie soll der Kampf geführt werden. Und dazu lasst uns einmal beginnen, Epheser 6 zu lesen. Ich lese es erstmal ganz vor, die Abschnitte, die wir heute betrachten wollen, und dann Vers für Vers wollen wir das dann im Einzelnen etwas näher auslegen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, so auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Soweit das Wort Gottes. Nun, der erste Vers: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Damit ihr zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Es kommt also auch darauf an, dass wir innerlich stark sind. Wenn wir in einen Kampf hineingehen, ein Ringkämpfer, der zum Beispiel sich für einen Kampf vorbereitet, der weiß ganz genau, unter anderem kommt es darauf an, dass er die körperliche Kraft hat, den Gegner zu überwinden. Wenn er Fieber hat, wenn er krank ist, geschwächt ist, Durchfall oder sonst irgendetwas hatte, dann kann er nicht mehr kämpfen. Dann braucht er es erst gar nicht versuchen. Ja? Wir müssen innerlich gestärkt sein. Wörtlich heißt es eigentlich, lasst euch stärken im Herrn. Also es geht nicht darum, dass wir diese Kraft aus irgendetwas selber heraus produzieren, sondern der Herr gibt uns diese Kraft, aber wir müssen uns stärken lassen. Zum Beispiel, wenn wir nicht uns die Zeit nehmen, regelmäßig über dem Wort Gottes stille zu werden und die Gebetszeit mit dem Herrn, die Gemeinschaft zu pflegen, wie will der Herr uns stärken? Ja? Das sind ja seine Gnadenmittel, die er gebraucht, um uns zuzurüsten. Wenn wir die Gemeinschaft mit dem Herrn versäumen, wenn wir vielleicht auch achtlos mit Sünden umgehen, die wir so im Alltag begehen und tun und sie nicht bereinigen, ja, wo bleibt dann die Kraft des Heiligen Geistes, wenn es auf den Kampf ankommt? Dann sind wir geschwächt. Dann haben wir nicht die nötige Kraft für den Kampf. Also der Herr will uns stärken. Der Herr will uns ausrüsten mit Kraft. Aber wir müssen uns auch stärken lassen. Wir müssen auch die vom Herrn gegebenen Gnadenmittel wirklich in Anspruch nehmen. Wir müssen auch die Kraft Gottes anziehen im Glauben. Ja, das ist ja nichts, was wir spüren. Ja. Das ist so, was die Charismatiker sagen. Dann kam eine Welle von Kraft in mir auf und brandete und strömte durch mich. Ich habe es gefühlt und gespürt. Das ist nicht die Kraft Gottes. Ja. Die Kraft Gottes spüren und fühlen wir nicht, sondern wir sehen die Auswirkungen in unserem Dienst und Leben, wenn sie der Herr uns schenkt. Ja, also diese Kraft brauchen wir für den Kampf. Dieser Kampf ist etwas ganz Wichtiges, das wirklich durch unser ganzes geistliches Leben sich zieht. Und darauf möchte ich doch noch mal etwas grundsätzlicher eingehen. Die Bibel gebraucht da auch verschiedene Worte. Das ist ganz interessant. Ein wichtiges Wort für den Kampf, den wir kämpfen, das zum Beispiel auch im 1. Timotheus 6 steht, ist Agonia. Und das ist ganz interessant, das ist der Kampf in der Wettkampfarena, der öffentliche Schaukampf. Und das erinnert uns daran, dass wir, wenn wir kämpfen, wenn wir in diesem Kampf stehen, dann werden wir beobachtet. Dann haben wir eine Wolke von Zeugen um uns herum. Die vollendeten Gläubigen gehören da sicherlich genauso dazu wie die Engel Gottes. Und natürlich auch die abgefallenen Engel beobachten uns. Und es ist ein Kampf, der letztlich auch zur Ehre unseres Herrn geführt wird, ja, vor einem Publikum. Also ein Ringkämpfer, der für eine bestimmte Mannschaft auftritt, der wird sich auch bemühen, den Sieg zu erringen, um auch letztlich zur Ehre der Mannschaft zu sein. Ja. Und wir dürfen den Sieg erringen zur Ehre unseres Herrn und wissen, wir sind in einer Arena. Das ist vielleicht der eine Aspekt. Hier an dieser Stelle wird das griechische Wort für Ringkampf gebraucht. Ist auch ganz aufschlussreich und interessant. Ja? Wir werden das nachher noch sehen. Die listigen Kunstgriffe des Teufels haben auch etwas mit dem Ringkampf zu tun. Beim Ringkampf kommt es ja darauf an, den anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen, ihn aus seinem Stand wegzuwerfen und ihn auf den Boden zu drücken, dass er nichts mehr machen kann. Ja? Und genau das versucht der Feind mit uns. Und da gilt es, dass wir bestehen, dass wir stehen bleiben, dass wir überwinden gegenüber diesen Angriffen, die uns sozusagen auch ausschalten wollen. Manchmal gebraucht Paulus auch das Bild des militärischen Kampfes. Und auch das zeigt, dass wir gerufen sind, auch wie Soldaten, Streiter Christi, auch zu kämpfen in einem Krieg, in einem Kampf, der letztlich auch eine Schlacht ist, eine umfassende Schlacht zwischen Licht und Finsternis. Wir gehören in die Kriegsreihen, in die Schlachtreihen des Herrn der Herrscharen, des lebendigen Gottes. Und das darf uns auch ermutigen. Wir wollen uns auch erinnern, dass Kampf nicht alles ist in unserem Glaubensleben. Man übertreibt ja manchmal auch ein bisschen. Ja? Wir haben in Christus Ruhe. Wir sind zur Ruhe gebracht. Wir haben Frieden in Christus. Wir dürfen stille sein und der Herr streitet für uns. Das ist eigentlich so diese grundsätzliche Haltung, die wir im Glauben einnehmen dürfen. Ja? Also wir haben diesen Aspekt der Ruhe, des Friedens, auch der Zeiten der Stille und der Erholung in Christus, da dürfen wir dankbar dafür sein. Und dennoch zieht sich der Kampf eindeutig durch unser ganzes Glaubensleben hindurch, vom Anfang bis zum Ende. Ja? Es ist ein Aspekt unseres Lebens, der wichtig ist, und es ist wichtig, dass wir lernen, richtig zu kämpfen. Dazu gehört zum Beispiel die Wachsamkeit. Ja? Wenn ich in einem Ringkampf bin, dann muss ich immer meinen Gegner beobachten, wann fängt er jetzt an, mit irgendeinem Griff bei mir anzusetzen, um mich aufs Kreuz zu legen. Ja? Und ich muss diesem Griff nach Möglichkeit schon ausweichen. Ich muss schon die Absicht des Gegners fast schon erahnen, bevor er überhaupt mit der Hand oder mit dem Arm eine Bewegung gemacht hat. Das macht auch einen guten Ringkämpfer aus. Ja? Dass er dem ausweichen kann, dass er diese Angriffe erkennt, weil er voll wach ist, weil er nicht schläft. Ja? Wenn in dem Moment, wo ein Ringkämpfer seine Aufmerksamkeit vom Gegner ablässt, womöglich nach dem Publikum schaut, ob ihm da einer zuwinkt, dann ist er schon fast besiegt. Ja? Das ist auch ganz interessant. Also Wachsamkeit. Dann brauchen wir eine Anspannung der Kräfte. Es gibt ein ganz interessantes Wort, Sprüche 24, Vers 10. Da habe ich manchmal drüber nachdenken müssen, weil wir das natürlich auch immer wieder ganz praktisch erlebt und erfährt, wie solche Dinge sich auch ganz real verwirklichen. Da heißt es, zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Das ist interessant. Ja? Also wenn ein Ringkämpfer so in der Arena ist, ich habe das selber nie gemacht, aber ich habe mal Judo gemacht, das ist so ein bisschen was Ähnliches, dann ist er eigentlich immer, spannt er die Muskeln dabei an. Ja, in dem Moment, wo sich jemand ganz schlaff hinlehnt und so alles locker lässt, da kann er nicht schnell genug die volle Kraft anwenden, um zum Beispiel einen Angriff abzuwehren. Ja? Und das ist eine ganz interessante Sache. Manche Gläubige sind schlaff. Sie sagen, oh, ich habe keine Kraft mehr, ich bin besiegt, ich habe keine Hoffnung, mir hilft sowieso nichts. Ja? Sie haben eine Haltung des Unglaubens, eine Haltung der Schwäche. Sie sind nicht bereit, sie drehen sich um sich selbst und dann kommt der Feind und legt sie mit Leichtigkeit aufs Kreuz. Ja? Sie waren schlaff, sie waren nicht angespannt, bereit. Sie haben ihre Kraft nicht mobilisiert gehabt und mobilisierbar gehalten, sondern sie waren in einer Situation, wo sie viel zu lange gebraucht haben, um Abwehrkraft aufzubauen. Ja? Bis dahin waren sie schon besiegt. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, Wachsamkeit, dass wir nicht schlaff werden, dass wir nicht letztlich aussteigen. Ja, ein Kämpfer ist, solange der Kampf dauert, immer ein Stück weit in einer gewissen Wachsamkeit und Bereitschaft. Und natürlich gilt da auch der ganze Einsatz. Ja, ein Ringkämpfer, der sagt, naja, ich will mir meine kostbaren Muskeln nicht zu sehr ausleiern, ich möchte zwar schon kämpfen und siegen, aber es darf mich nicht zu viel kosten. Was meint ihr wohl, was der Kämpfer erringt? Der erringt keinen Siegespokal. Ja? Ganzer Einsatz. Es gilt. Das gehört auch mit zum Kampf. Ja? So kann uns gerade dieses Bild des Ringkampfes eine ganz gute Lektionen auch für unseren geistlichen Kampf beibringen. Ja? Es geht darum, wir sind hineingestellt in diesen Kampf, der letztlich gegen den Widersacher geführt wird. Nicht gegen Menschen, sondern gegen den Feind und seine Mächte. Das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und dieser Kampf, der wird von Seiten des Feindes geführt mit listigen Kunstgriffen. Das ist ganz interessant. Ja, da steht das Wort Methodeia im Griechischen und es bedeutet eigentlich ein Umweg, dass jemand nicht von vorne angreift, sondern das Heer umgeht und von hinten im Rücken angreift oder von der Seite, von einer Seite, wo wir es gar nicht erwartet haben. Ja? Also listige Kunstgriffe, das bedeutet, dass der Feind im Ringkampf plötzlich irgendwann mal eine Bewegung macht, um uns zu Fall zu bringen, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Ja? Also nicht der offene Kampf, der Kampf, der so direkt in offener Feldschlacht ist, sondern auf listigen Umwegen, indirekt, verdeckt, trickreich. Der Satan, der Widersacher, der Betrüger, der Verkläger, er hat Schliche und Listen. Und das müssen wir wissen, ja, dass wir da es mit einem trickreichen Gegner zu tun haben. Und umso mehr brauchen wir die Kraft Gottes und die Wachsamkeit, um dem standhalten zu können. Und dazu brauchen wir auch die ganze Waffenrüstung Gottes. Wir werden nachher noch drauf kommen, was das bedeutet. Aber Gott stellt uns eine Rüstung zur Verfügung, eine Ausrüstung für den Kampf. Wir müssen nicht mit eigener Kraft kämpfen. Ja, wir dürfen gar nicht mit eigener Kraft kämpfen. Sonst sind wir gleich besiegt. Wenn wir mit menschlichen Kräften und menschlichen Mitteln versuchen, gegen den Satan anzugehen, dann haben wir eigentlich schon verloren. Ja? Entweder wir kämpfen geistlich mit geistlichen Mitteln, mit den göttlichen Mitteln, oder wir können das Schlachtfeld gleich räumen. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen, die versuchen, mit Menschenkräften gegen den Feind anzugehen. Sie werden geschlagen werden. Ja? Aber es geht darum, dass wir die ganze Waffenrüstung, die Gott uns zur Verfügung stellt, anziehen, um standzuhalten. Und das ist jetzt ein Schlüsselwort in diesem ganzen Abschnitt. Es heißt immer wieder im Griechischen immer das gleiche Wort: stehe, 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 stehe. Ja? Die Schlachterbibel hat es zu Recht, denke ich, immer wieder ein bisschen anders übersetzt, um deutlich zu machen, worum es dabei im Einzelnen geht in der Kampfessituation. Es geht darum, standzuhalten. Also die Grundsituation in dem geistlichen Kampf ist die Defensive, nicht die Offensive. Die Charismatiker haben ja einen Haufen Irrlehren um dieses Thema geistlichen Kampf gesponnen. Die Charismatiker behaupten, die Aufgabe der Gläubigen ist es, den Satan zu binden, ihn zu schlagen, ihn zu vertreiben, die Geister der Finsternis über Hohe Kreta zu binden und sie in den Abgrund zu schicken, sodass der Himmel über Hohe Kreta frei ist. Und dann fällt der Geist und dann kommt die große Erweckung, ja? Dasselbe natürlich erst recht für Stuttgart und so weiter, ja. Und die Peter Wenz und so, die binden die Dämonen und beten in Zungen schon seit Jahren und meinen, irgendwie kriegen sie den Satan und alle seine Mitarbeiter gebunden. Seltsamerweise stimmt es nicht, sondern die Macht der Finsternis nimmt immer noch zu. Sie sind selber von dieser Finsternismacht betrogen und helfen mit, den Spiritismus zu vergrößern, ja. Aber Tatsache ist, es geht nicht darum, gegen den Satan jetzt sozusagen ihm Territorium abzuringen und ihn zurückzuschlagen und in die Offensive zu gehen, sondern es geht um was ganz anderes. Wir sollen dem Herrn dienen. Wir sollen geistlich unseren Stand bewahren, dort, wo der Herr uns hingestellt hat, und unseren Dienst tun, so wie der Herr uns geleitet hat. Der Feind will uns dran hindern und wir sollen standhaft bleiben, wir sollen stehen bleiben, uns behaupten gegen die Angriffe des Feindes, der uns aus unserer Kampfesstellung vertreiben will. Das ist die Situation. Nicht, dass wir den Satan aus seiner Kampfesstellung vertreiben. Wisst ihr, wenn das mal die Zeit ist, dann wird der Herr Jesus einen einzigen Befehl erteilen und dann kommt ein Engel und bindet den Satan. Da ist überhaupt nichts Großes dabei. Ja? Gott ist allmächtig, der Satan ist machtlos. Ohne Gott kann er nichts tun. Und er kann auch uns nicht schaden ohne die ausdrückliche Zulassung Gottes. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann wird er einfach weggeräumt von der Szene. Ja? Dazu braucht Gott keine Charismatiker, die den Satan versuchen zu binden und in den Abgrund zu schicken. Dort kommt er schon hin, aber erst zu seiner Zeit. Vorher geht er dort auch nicht hin. Also es geht nicht um geistliche Kriegsführung im charismatischen Sinn, sondern es geht darum, der Feind bekämpft uns. Wisst ihr, noch etwas? Der Feind bekämpft uns nur dann, wenn wir auch in unserer Stellung sind und unseren Dienst tun für den Herrn. Es gibt da viele gläubige Christen, die bekämpft der Feind gar nicht wirklich. Er bekämpft sie nur darin, dass er Nebel um sie sprüht und sie in ihrem Egoismus und ihrer Träumerei bestärkt. Ja? Wer nicht kämpft, wird auch nicht bekämpft, sondern im Gegenteil. Ja, der Feind nährt die Selbstzufriedenheit solcher Gläubiger und will, dass sie möglichst in dieser kampflosen Situation bleiben. Bekämpft wird der, der selber kämpft. Bekämpft wird der, der dem Herrn dient, der zum Beispiel im Evangelium dient, Zeugnis gibt, betet, wirklich auch ein Anliegen hat für die Auferbauung der Gemeinde, für die Gewinnung von Verlorenen, für die Belehrung, für die Warnung vor Verführungen. Das ist natürlich auch ein Posten, der Kampf umkämpft ist. Diese ganzen Dienste, in dem Moment, wo wir einen Dienst tun, egal was für einen, für den Herrn, dann wird der Feind uns anfechten und bekämpfen. Ja? Und das Ziel Gottes ist, halte stand, bleibe in deiner Stellung, tu deinen Dienst weiter, lass dich nicht aufs Kreuz legen, nicht lähmen, nicht ausschalten. Das ist die Kampffront, so wie sie Epheser 6 hier auch schildert. Und da geht es eben darum, dass wir diese listigen Kunstgriffe des Teufels, dass wir ihn immer wieder ausweichen, immer wieder sie zunichte machen, damit er uns nicht zu Fall bringen kann. Und etwas ganz, ganz Wichtiges finden wir dann eben in Vers 12 enthüllt. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, also diese Begriffe werden immer wieder auch von Fürstentümern und Gewalten der Finsternis gebraucht. Die Charismatiker haben eine Wissenschaft draus gemacht, da irgendwelche Fürsten und irgendwelche politischen Strukturen innerhalb der Finsterniswelt herauszufinden. Wie konnten sie es herausfinden? Durch Pseudo-Offenbarungen, Visionen und Befragung von Geistern. Das heißt, da kommt natürlich nur laute Lüge raus. Ja? Wir wissen ein bisschen was, dass es zum Beispiel einen Erzengel Michael gibt, ja? Dass es Fürstentümer gibt. Wir wissen aber nichts Genaues und wir sollen es auch nicht wissen. Es ist auch nicht wichtig für uns. Ja? Wir müssen uns hüten davor, mehr wissen zu wollen, als die Bibel uns offenbart. Überall dort, wo wir darüber rausgehen wollen, geraten wir letztlich auch in die Fänge des Feindes. Also es geht nicht darum, das alles im Einzelnen genau zu wissen. Aber eines müssen wir wissen. Wenn wir dem Herrn dienen, dann werden wir immer wieder und vorrangig Widerstand und Probleme von Menschen bekommen. Es ist manchmal ganz unwahrscheinlich, was Menschen tun können, um einen Diener Gottes zu beschädigen, zu hindern, zu entmutigen, ihn wirklich anzugreifen. Und da ist es ganz entscheidend, dass wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja? Es sind Menschen, die uns Widerstand leisten, die uns verleumden, die gegen uns arbeiten. Aber dahinter steht der Feind. Und ich will nicht die Menschen bekämpfen. Manchmal sind es echte Gläubige, die der Satan benutzt, um andere Diener Gottes zu bekämpfen. Echte Gläubige, liebe Geschwister im Herrn. Meint ihr, das ist falsch? Wie war denn das mit Petrus? Als der Herr seinen Kreuzestod ankündigte, seine Leiden. Und dann hat er gesagt, das widerfahre dir nur nicht, Herr. Und was sagt dann der Herr Jesus? Etwas sehr Grobes, weiche hinter mich, Satan. Ja, also Petrus hatte sich in dem Moment vom Teufel gebrauchen lassen. Er hatte humanistische, menschliche Gedanken und dahinter stand der Satan, der verhindern wollte, dass der Herr Jesus das geistlich Richtige tut. Und das ist nämlich auch der Punkt, den wir sehen müssen, wenn Menschen uns angreifen, vielleicht auf eine ganz fiese Weise und wir sind beleidigt, wir reagieren verletzt, wir sind verbittert und haben keine Vergebung für sie, dann hat der Teufel schon zu zwei Dritteln gewonnen. Versteht ihr? Wir müssen sehen, dass der Feind da dahinter steht. Wir müssen den Menschen vergeben. Wir müssen ihnen unter Umständen widerstehen. Wir müssen unter Umständen sogar auch in Form von Gemeindezucht gegen solche Menschen handeln, aber immer in der Liebe und immer in dem Wissen, es geht nicht um die Menschen. Nicht der Mensch ist unser Feind, sondern der Satan, der vielleicht eine fleischliche Haltung bei einem Christen benutzt hat, um ihn zu gebrauchen. Und da müssen wir auch aufpassen, ihr Lieben. Das gilt uns allen, denn der Feind kann jeden von uns benutzen, einem Mitbruder oder Mitschwester zu schaden, wenn wir ins Fleisch kommen und wenn wir menschlich und fleischlich denken statt göttlich. Ja, da ist keiner davon ausgenommen. Ja, also da haben wir auch eine Verantwortung, den Mitbrüdern und Mitgeschwistern beizustehen, die so vom Feind angegangen werden, anstatt womöglich noch bei diesem schmutzigen Werk irgendwo indirekt mitzumachen. Auch das ist wichtig zu wissen. Aber zunächst mal das Grundsätzliche, unsere Feinde sind nicht Menschen. Auch nicht ungläubige Menschen, die gegen die Gemeinde toben und aufstehen. Ja? Wir müssen für sie beten, ihnen vergeben und wissen, der Feind ist unser Feind, nicht der Mensch. Ja? Also eine ganz wichtige Sache, vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wir nämlich wirklich entmutigt und verwirrt werden können und verbittert werden können, wenn wir diese Dinge nur auf der menschlichen Ebene sehen. Da ist dieser Bruder, dem ich schon so viel Gutes getan habe und plötzlich steht er gegen mich auf und verleumdet mich. das kann ich doch nicht vergeben, das ist doch zu viel für mich. Ja? So denken manche und werden aus der Bahn geworfen durch solche Dinge. Und da müssen wir ganz klar wissen, jetzt muss ich in den Kampf gehen, jetzt muss ich beten. Ja? Und manchmal ist es dann auch so, dass solche Angriffe einfach wie von unsichtbarer Hand abgebogen werden. Entweder, dass die Gläubigen wieder zurechtkommen, plötzlich merken, was sie da Falsches gemacht haben, oder dass sie plötzlich weg vom Fenster sind, raus aus der Gemeinde. Ja? Gott hat seine Wege, um dann auch solche Dinge wieder abzuwehren. Aber wir dürfen nicht in eine ungeistliche Haltung fallen und wir dürfen nicht mit Fleisch und Blut kämpfen und mit fleischlichen Mitteln kämpfen. Sonst hat der Feind einen Sieg errungen und wir eine Niederlage. Ja? Wir dürfen also auch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn uns Leute feindlich, fleischlich angreifen, dann müssen wir doppelt aufpassen, dass wir jetzt geistlich reagieren. Nicht fleischlich. Ja? Nur sagen, der hat mich verleumdet, dann werde ich mal in Umlauf setzen, was ich über den alles weiß. Ja? Ha, da freut sich der Teufel. Ja? Dann ist schon ein Sieg errungen. Und ich bin in der Niederlage. Ja? Also, das sind ganz wichtige Dinge, die uns Gottes Wort hier aufzeigt. Wir müssen die Listen des Feindes durchschauen lernen, wenn er durch Menschen arbeitet oder durch Umstände, die gegen uns sind, müssen wir den Feind am Werk erkennen und müssen beten und uns rüsten und dann widerstehen und dann muss der Feind auch weichen. Wir wollen jetzt nochmal eine wichtige Sache, denke ich, versuchen zu klären, nämlich was für Kunstgriffe kennen wir denn, was uns die Bibel offenbart, was sind die Schliche und Griffe des Satans, die listigen Kunstgriffe des Satans. Ich möchte einfach mal versuchen, ein paar von der Bibel her aufzuzählen. Das erste, klassische, das allererste ist die Versuchung zur Sünde. Das war der erste Schachzug des Teufels. Die Schlange im Paradies, Versuchung zur Sünde. Sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du wie Gott sein. Gut und Böse erkennen. Ja? Und das ist letztlich auch immer wieder eine Ebene, wo der Satan Knechte und Mägde Gottes versucht auszuschalten. Ja? Er bringt sie in Situationen, wo sie plötzlich versucht sind zu sündigen. Und dann gilt es. In dem Moment, wo sich ein Knecht Gottes in Sünde verstricken lässt, ist er in ganz großer Gefahr. Bei bestimmten Sünden, wenn du dich da mal hast rein verstricken lassen, brauchst du als Ältester nicht mehr weitermachen zum Beispiel. Ja? Bist du ausgeschaltet, ja? Für bestimmte Dienste untauglich geworden. Also da gilt es gerade für Diener Gottes sehr, sehr wachsam zu sein. Wenn wir kommen, oftmals können wir Situationen, in denen der Feind uns führen will, schon im Vorfeld abwehren, wenn wir wirklich geistlich wachsam reagieren. Manchmal können wir das nicht, aber da müssen wir ganz klar erkennen, Vorsicht! Und hier will ich mich zu Christus fliehen unter sein Kreuz und Nein sagen zur Sünde. Religiöse Verführung, das Hauptproblem der Endzeit. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts, 2. Korinther 11. Ja? Und das bedeutet, falsche Lehren, falsche Offenbarungen, falsche Geisterwirkungen, mystische Erfahrungen, alle solche Dinge, die Menschen ausschalten für den Dienst. Das ist auch von manchen schon mitbekommen, auch aus der Pfingstbewegung, ein Bruder, mit dem ich da mal geredet habe, ein älterer schon, der gesagt hat, ja, von der Bibel her hast du völlig recht, aber ich habe da ein Erlebnis mit Gott gemacht, das kann ich nicht verleugnen. Ja? Ein mystisches Erlebnis, ich bin mir fast sicher, da kam irgendein Engel Satans und hat gesagt, du bist ein ganz besonderes Werkzeug Gottes. Das ist natürlich der Trick, mit dem der Satan arbeitet in der Pfingstbewegung. Du bist außersehen. Ja? Einmal habe ich das mitgekriegt, wie da so ein falscher Prophet über irgend so ein Mädle, was wahrscheinlich gar nicht richtig bekehrt war, dann geweissagt hat, du wirst die Hölle plündern, am Ende der Erde wirst du als Missionarin den Völkern das Evangelium verkündigen und Tausende werden durch dich sich bekehren. Und ein paar Jahre später haben wir irgendwie mitgekriegt, so eine Hausfrau in der Nähe von Ludwigsburg hat 2 Kinder, war alles Humbug. Aber der menschliche Stolz wird durch so etwas angesprochen. Ja? Ich bin ein auserlesenes Werkzeug. Ja? Und genau über diese Falle kommt der Satan dann oft auch bei der religiösen Verführung. Ja? Verfolgung, Druck, Einschüchterung. Der Satan als brüllender Löwe, 1. Petrus 5. Ja? Auch das ist ein Punkt, an dem wir manchmal in Gefahr sind. Ja? Wenn plötzlich bedrohliche Situationen kommen, wenn die Obrigkeit Verfolgung androht, wenn vielleicht aufgeputschte Menschen Verfolgung bringen, dann ist es auch eine große Gefahr, dass man dann anfängt, eingeschüchtert zu werden, aufzuhören mit dem Dienst. Das erleben wir jetzt in dieser Form noch nicht so stark. Das kann aber und wird aber sicherlich noch stärker werden. Und auch hier müssen wir wirklich sehen, der Feind versucht, uns einzuschüchtern, uns auszuschalten. Und wir müssen das ganz klar und nüchtern von der geistlichen Seite sehen und dem widerstehen. Hindernde, widrige Umstände. Das ist ganz interessant. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 2,18, der Satan hat uns gehindert, zu euch zu kommen. Das ist interessant, ja. Gott hat es zugelassen, aber offensichtlich hat der Feind da etwas benutzt, um ein Hindernis zu legen. Und solche Dinge können auch geschehen, dass Türen zugehen, dass zum Beispiel eben bestimmte Umstände manchmal auch sich aufbäumen sozusagen, um einen am Dienst zu hindern. Und was dürfen wir da machen? Ganz ruhig sein und beten. Denn Gott ist der Allerhöchste. Der Satan hat überhaupt keine Rechte und Möglichkeiten. Gott ist es, der alle Umstände letztlich lenkt. Gott lässt es manchmal zu, dass wir durch den Satan wirklich behindert werden, aber nur damit wir die Macht Gottes erfahren im Gebet und im Glaubenskampf. Etwas ganz Schwieriges, Verleumdungen, Anklagen, lügenhafte Beschuldigung. Speziell auch von solchen, die sich gläubig nennen oder vielleicht sogar wirklich gläubig sind. Das ist vielleicht mit etwas vom Bittersten, was einem Knecht oder einer Magd Gottes geschehen kann. Solche Verleumdung. Und doch ist es eines der Ureigenschaften des Satans, denn Diabolos, das griechische Wort für Teufel, heißt nämlich der Verleumder. Ja, der Verleumder, der Verkläger, der es liebt, über die Gläubigen schlecht zu reden, sie in ein schlechtes Licht zu stellen, böse Dinge über sie zu verbreiten, hinter ihrem Rücken, sodass man es gar nicht nachprüfen kann. Ja, das ist eine der zentralen Waffen des Teufels gegen die Knechte und Mägde Gottes. Und ich denke, jeder von uns, der schon im Dienst gestanden ist, kann da einige Geschichten erzählen, was da so alles im Reich Gottes möglich ist. Und auch das ist wichtig, gerade da, dass wir sehen, nicht Fleisch und Blut. Die Menschen, die so etwas tun, sie versündigen sich. Ja? Aber letztlich steht der Feind dahinter und ich darf im Gebet antworten. Nicht, dass ich auf der Fleischesebene womöglich gegen solche Menschen dann mich wiederum versündige und verstricke. Ja? Eine ganz wichtige Sache, da dürfen wir beten. Es ist aber auch wichtig zum Beispiel, dass wir als Gläubige, wenn wir solche Dinge mitbekommen, dass wir dem ganz entschlossen widerstehen. Dass wir solche Verleumder wirklich auch angehen und sagen, hör mal her, wenn du diese Dinge verbreitest, hast du das eigentlich mit dem Bruder schon mal direkt geklärt? Stimmt es auch wirklich? Ja? Und da auch wirklich solchen Verleumdungen entgegentreten, denn das gehört mit zu den schlimmsten Dingen, die im Reich Gottes passieren können. Es gibt aber auch andere Dinge, wo wir deutlich die Hand des Satans im Spiel sehen können. Es gibt manchmal auch in Gemeinden, in zwischenmenschlichen Verhältnissen zwischen Gläubigen, hartnäckige und fast unlösbare Missverständnisse, Streitigkeiten, Dinge, dass man plötzlich merkt, der andere ist wie vernagelt, der sieht gar nicht mehr normal, das ist irgendwie eine völlig aufgeladene, aufgeheizte Situation, menschlich fast unlösbar. Ja? Also, dass der Feind jemanden sozusagen in einen Zorn oder in eine verbohrte Haltung bringt, wo er die Realität gar nicht mehr wahrnehmen kann und wo man auch gar nicht mehr normal miteinander reden kann und Probleme lösen kann. Auch solche Dinge kommen immer wieder vor und ich denke, das ist auch mit die Handschrift des Feindes. Gerade auch in Gemeinden. Es werden oftmals Gemeindespaltungen und ganz hässliche Krisen in Gemeinden durch solche, aus meiner Sicht vom Satan verursachte Missverständnisse und Konflikte, die oftmals auf einer ganz persönlichen Ebene liegen können oder auf einer abseitigen Ebene, wo man denkt, wieso können Gläubige über sowas streiten und über sowas überhaupt in Rage kommen. Aber da steckt oftmals der Feind dahinter. Eine weitere Ebene sind Angriffe in der Gedankenwelt. Ich denke, das ist auch ein Punkt, das können wir jetzt von der Schrift her nicht so ganz genau festmachen, aber jetzt mal von der Erfahrung her, wenn ich mal wagen darf, da etwas zu sagen, ich denke, dass doch verschiedentlich es vorkommen kann, dass der Feind bei Gläubigen, die nicht so ganz wachsam sind, falsche Gedanken, verkehrte Gedanken senden kann und sie dadurch auch in Bedrängnis bringt auch Dinge, wo man einfach sagen muss, Selbstmordgedanken, Lästerungen. Die Bibel redet von feurigen Pfeilen des Bösen. Ich würde das auf die Gedankenwelt und auf so Verleumdungen auch beziehen. Das kann man natürlich unterschiedlich sehen. Aber ich denke, wir müssen manchmal aufpassen. Es gibt manchmal Gedanken, da muss man sagen, ich widerstehe diesen Gedanken im Namen Jesus. Sie kommen vom Feind. Ja? Und darf dann auch nicht meinen, ja, das waren jetzt meine Gedanken, jetzt habe ich mich versündigt. Es gibt manchmal auch Lästergedanken, die einen anfliegen können. Ist mir zum Beispiel mal passiert, als ich in der Seelsorge mit jemand okkult Belastetem beschäftigt war, wobei natürlich da keinerlei Dämonenaustreibung oder ähnliche Dinge gelaufen sind, gar nicht, sondern einfach Gebet. Und dann kam eine Zeit lang einfach so Lästergedanken an. Ja? Und ich habe denen widerstanden. Ja? Ich habe gewusst, woher die kommen. Aber das ist manchmal wichtig, dass man das weiß. Da steckt der Feind dahinter. Dann zum Beispiel auch Niedergeschlagenheit, Lähmung, Benebelung, Verwirrung. Auch so etwas kann im Extremfall mal ausgelöst werden durch Mächte der Finsternis. Ja? Dass man plötzlich total depressiv im Loch ist. Ich meine, da ist natürlich vorher, dann muss vorher ein Mangel an Wachsamkeit da gewesen sein. Das kann einen nicht normal völlig überfallen. Aber es kann manchmal dahin führen, dass Knechte Gottes da völlig niedergeschlagen sind und nicht mehr weiter wissen. Ja, vielleicht so ähnlich, wie wir das bei Elia festgestellt haben, ja, nach diesem Kampf mit der Isabel. Das, so ähnliche Dinge gibt es, denke ich, auch. Also diese ganzen Kunstgriffe sollten wir kennen, aber wir sollten auch wissen, wir haben in dem Herrn Jesus Sieg über jeden einzelnen Kunstgriff. Wichtig ist nur, der Feind hat einen Angriffspunkt bei uns. Und das ist unser Fleisch. Ja? Wir alle tragen unser Fleisch noch an uns. Und je länger man die Erfahrung macht, desto mehr freut man sich auf den Zeitpunkt, wo wir den Herrlichkeitsleib haben werden, wo dieses Fleisch endlich beseitigt ist und wir nicht mehr kämpfen müssen an dieser Front. Ja? Aber wir haben es noch. Und wir müssen wachsam sein. Denn wenn der Feind uns an unserem Fleisch erwischt, dann hat er einen Ansatzpunkt, wo er sozusagen seine Hebelgriffe ansetzen kann. Und die wirken dann. In dem Moment, wo ich im Geist bin, wo ich meine fleischlichen Haltungen im Tod halte und wo ich wirklich mit dem Herrn verbunden bin, dann kann der Feind nicht an mich ran. Er versucht Hebelgriffe, er versucht alle Tricks, aber er kann mich nicht zu Fall bringen. Aber in dem Moment, wo ich ins Fleisch komme, wo ich menschlich handle, wo ich in eigener Kraft handle, wo ich mich versündige, in dem Moment hat er einen Punkt, wo er mich erst einmal zu Fall bringen kann. Ja? Gut, wenn wir zu Fall gekommen sind, ja, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ja? Ist auch wichtig. Ja? Wir lernen ja auch in den Kämpfen. Aber das Ziel sollte natürlich sein, dass das uns gar nicht passiert, dass wir den Kampf so führen, dass der Feind uns nicht zu Fall bringen kann. Ja, also wie gesagt, da müssen wir wachsam sein. Wenn wir in Sünde gefallen sind, sofort zum Herrn, sofort bereinigen, bevor der Feind das ausschlachten kann. Wir lesen ja da einen interessanten Ratschluss in Jakobus 4. Das spielt auch mit da hinein in diese geistliche Kampfsituation, denke ich, ab Vers 4. Das ist ganz interessant, denn da sind Gläubige angesprochen, die weltlich geworden sind, die die Weltliebe als Sünde in ihrem Leben geduldet haben und die von daher ihre geistliche Kraft verloren haben, gegen den Feind Widerstand zu leisten. Ich denke, das ist heute ein Problem. Ab Vers 4, Jakobus 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Also es ist ein wunderbarer Ratschlag, wenn wir in einer Situation des geistlichen Kampfes sind und merken, uns hat Sünde umstrickt. Ja, da müssen wir genauso handeln, wie es Jakobus hier sagt. Ne? Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das steht 2-mal in der Schrift, das ist die Grundlinie. Ja? Der Feind greift uns an, wir dürfen im Glauben widerstehen und wenn wir das in der richtigen Weise tun, dann muss der Feind weichen. Und wir haben wieder freies Feld, unseren Dienst für den Herrn weiterzutun. Der Sieg, und das müssen wir wissen, der Sieg über den Satan wurde am Kreuz bereits für uns errungen. In dem Moment, wo wir versuchen wollten, selber den Satan zu besiegen, und das ist ja die Ebene, auf die auch die Charismatiker die Leute verführen, dass sie sagen, du musst dem Satan gebieten, du musst ihn binden, du musst ihn praktisch auch irgendwo besiegen. In dem Moment haben wir schon verloren. Sondern wir müssen uns im Glauben auf die Tatsache stellen, dass der Feind bereits durch Christus am Kreuz besiegt worden ist. Das ist die Siegesstellung, in der wir den Feind wirklich überwinden können. Also diese Siegesstellung finden wir in Kolosser 2, Vers 14 und 15. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Der Herr Jesus hat den Sieg über den Satan erlangt. Die Macht des Satans liegt in unserer Sünde. Weil wir Sünder sind, konnte der Satan uns beherrschen, solange wir nicht bei Christus waren. Wenn wir sündigen, kann der Satan uns angreifen und uns schaden, wenn wir gläubig sind. In dem Moment, wo wir die Sünde wieder bereinigen, nach 1. Johannes 1 durch das Blut Jesu Christi auslöschen lassen, hat der Satan keine Chance mehr. Ja? Aber in dem Moment, wo wir die Sünde an uns lassen und mit uns rumschleppen, sind wir Zielscheibe. Also das ist eine ganz klare Sache. Der Herr Jesus hat den Sieg errungen, indem er die Sünde getilgt hat, hat er dem Satan jede Machtbasis über die Erlösten genommen. Kolosser 1, Vers 13 und 14, das sind unsere Chartas der Befreiung, die müssen wir kennen. Er hat uns errettet, nämlich Gott, aus der Herrschaft, aus dem Machtbereich der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich, die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Das ist unsere Stellung in Christus. Kolosser 1, 13. Ja? Herausgerettet aus dem Machtbereich, aus dem Zugriff des Satans. Der Feind kann uns versuchen, anfechten, aber er kann uns nicht beherrschen. Er kann uns nicht wirklich schaden, weil der Herr Jesus unser Schutz ist. Und hineinversetzt in die Königsherrschaft des Herrn Jesus. Und dort sind wir geschützt. Dort sind wir geborgen. Wir sind in Christus. Da kann der Teufel nicht ran. Ja? Nur wenn wir uns aus dieser Stellung rausbewegen, dann sind wir nicht mehr geschützt und dann sind wir auch Angriffsfläche. Ja, also auch eine wunderbare Stelle, 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, nicht in Sünde lebt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Das ist auch eine Verheißung. Ja? Könnte noch mehr erwähnen, auch die Stelle im Lukas, wo es heißt, wir sind berufen, auf Schlangen und Skorpione zu treten, nämlich in unserem Dienst, und nichts soll uns irgendwie schaden. Auch das ist eine Verheißung, die wir wirklich in Anspruch nehmen dürfen und die uns zeigt, der Herr ist der Sieger und in dem Herrn sind wir auch Überwinder und Sieger. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommen wir auf diese Waffenrüstung Gottes, wie sie das Wort Gottes uns beschreibt. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also Gott stellt uns die Waffenrüstung zur Verfügung. Sie besteht letztlich in Christus. Der Herr Jesus selber ist in gewisser Weise unsere Waffenrüstung. Wenn wir in ihm sind, mit ihm angetan, dann sind wir Überwinder. Aber wir müssen diese Waffenrüstung auch bewusst ergreifen. Ja? Ich kann also dieses Angebot missachten und kann versuchen, ohne Waffenrüstung in die Schlacht zu gehen. Das wäre in dem Fall ein wirklicher Fehler und würde zur Niederlage führen. Aber wir sollen sie ergreifen, wir sollen sie bewusst im Glauben an uns nehmen, diese Waffenrüstung, sie anziehen. Dann sind wir gerüstet für den Kampf. Diese Waffenrüstung ist auch ganz interessant, bloß so am Rande, bezieht sich ja auf die Vollrüstung des römischen Kriegers. Und diese Vollrüstung des römischen Kriegers war aus noch mehr, etwas mehr Elementen noch bestanden als die hier geschilderten, wie Helm und Brustpanzer und so weiter. Und diese Vollrüstung machte den Krieger so schwer, dass er nicht fliehen konnte. Das ist interessant. Der römische Krieger in der Waffenrüstung, in der vollen Rüstung, musste entweder kämpfen und siegen oder er fiel in der Schlacht. Aber er konnte nicht fliehen, er konnte nicht weglaufen. Ja? Er musste standhalten und die Schlacht schlagen. Ja, das nur am Rande. Ja, es geht also darum, diese Waffenrüstung zu ergreifen, damit wir am bösen Tag widerstehen können. Wisst ihr, ihr Lieben, es gibt ja nicht immer böse Tage. Das hat sein Gutes, aber das ist auch ein bisschen schwierig. Wir erleben oft heitere Tage des Friedens, für die wir dankbar sein wollen. Und dann plötzlich, für uns völlig überraschend, wenn wir uns vielleicht gerade ein bisschen in Leichtfertigkeit und Selbstzufriedenheit gewiegt haben, kommt ein Tag, ja, da brechen plötzlich von verschiedenen Seiten Anfechtungen und Probleme auf uns ein. Habt ihr das auch schon mal so erlebt? Ja? Es gibt so bestimmte Tage oder bestimmte Situationen, wo plötzlich der Angriff des Feindes massiv kommt, meistens überraschend. Und dann müssen wir gerüstet sein. Ja? Dann müssen wir wirklich auch in der Lage sein, zu widerstehen. Also widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist die Grundlinie. Ja? Die dürfen wir uns einfach einprägen. Das ist die Grundhaltung, die auch hier gegeben wird. Und dann alles wohl ausrichten. Wisst ihr, wir haben einen Auftrag. Kennst du deinen Auftrag, lieber Bruder, liebe Schwester? Weißt du, wo du zu kämpfen und zu arbeiten hast im Reich Gottes? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dem Herrn ganz zur Verfügung stellen für den Dienst. Und das, dann wird der Herr uns auch leiten und uns zeigen, das ist dein Auftrag. Es gibt ganz unterschiedliche Aufträge und alle sind sie wichtig. Man kann nicht sagen, der Predigerauftrag ist wichtig, das Wort zu verkündigen, und der Auftrag der Schwester vielleicht diakonisch zu dienen oder in der Seelsorge bei einzelnen Seelen beizustellen, der ist im Grunde unwichtig. Das stimmt nicht. Ja? Sondern der Leib des Christus kann nur seinen Gesamtdienst richtig vollführen, wenn jedes einzelne Glied seine Aufgabe im Geist, in der Kraft des Geistes richtig erfüllt. Ja? Also wir sollen alles wohl ausrichten, was der Herr Jesus uns aufgetragen hat. Und der Feind will uns daran hindern und deswegen müssen wir widerstehen. Das steht hier. Ja? Das Ziel ist, dass wir den Auftrag Gottes ausführen, obwohl der Feind uns davon abhalten will. Und dann können wir uns behaupten, das heißt unsere Stellung halten. Ja? Das ist auch ein militärischer Begriff. Ja? Die Stellung halten, die Gott uns gegeben hat. So steht nun fest, schon widerstehen, ja, feststehen. Wisst ihr, es gibt manche Leute, ja, die sind so ein bisschen schwankend, ja, die stehen eigentlich öfters mal bloß auf einem Fuß. Und wenn dann irgendwas kommt, ja, das gibt's übrigens auch auf dem falschen Fuß erwischt, ja, wenn dann etwas kommt, was sie umwerfen will und du stehst nicht auf beiden Füßen, sondern bloß auf einem Spielbein, ja, dann bist du umgefallen. Ja, dann hat der Feind dich aufs Kreuz gelegt. Also feststehen heißt bewusst in der Stellung bleiben und sich nicht umwerfen lassen. Darauf achten, dass man nicht das Gleichgewicht verliert und umfällt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Nun kommt also das erste Teil dieser Waffenrüstung und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Gürtel, das war damals ein wichtiges Instrument, weil die Männer auch fließende Gewänder hatten, die zum Teil zu lang waren, um ihre Bewegung zu ermöglichen. Und in dem Moment, wo man arbeiten oder kämpfen musste, musste man diese Gewänder hochgürten, damit man Bewegungsfreiheit hatte. Das war also ein Zeichen der Wachsamkeit, der Kampfbereitschaft. Der Gürtel der Wahrheit. Nun, das bezieht sich sicher auf der einen Seite objektiv darum, dass wir das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes leben, dass wir mit ihr ausgerüstet sind, dass wir auch die Schrift kennen, dass wir uns mit der Schrift auch schützen können gegen die Lügen des Teufels. Auf der anderen Seite spricht es also auch eine subjektive Seite, wie alle diese Elemente der Waffenrüstung. Wenn ich unwahrhaftig bin, wenn ich lüge, wenn ich in Selbstbetrug lebe und nicht wahrhaftig wandle, dann kann der Feind mich besiegen. Das ist ganz einfach. Ja? Das Territorium des Teufels ist die Lüge, das Territorium Gottes ist die Wahrheit. In dem Moment, wo ich lüge und unwahrhaftig bin, begebe ich mich auf das Territorium des Teufels und werde besiegt. Gar keine Frage. Also Wahrhaftigkeit ist ein ganz wichtiges Punkt für jemand, der dem Herrn dienen will und der kämpfen will. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich denke auch, hier ist zunächst mal das Objektive gemeint. Ihr Lieben, wenn wir die feurigen Pfeile und die Anklagen des Verklägers überwinden wollen, dann muss ich wissen, ich bin gerecht vor Gott in dem Blute Jesu Christi. Da geht es um Heilsgewissheit. Wir werden das nachher noch einmal sehen, auch beim Helm des Heils. In dem Moment, wo der Satan mich verklagen kann, wo er mich zum Straucheln bringen kann, dass ich denke, ich habe Sünde an mir, ich bin sündig und nicht gerecht vor Gott, in dem Moment bin ich gefallen. Ja, bin ich gestrauchelt, der Feind kann mich aufs Kreuz legen. Ja, ich muss also auf der einen Seite immer wieder meine Sünden bereinigen und bekennen, aber dann muss ich auch gewiss wissen, ich bin gerecht vor Gott. Nicht aus mir selbst, es ist die Gerechtigkeit Christi, es ist die zugerechnete Gerechtigkeit, die mir mein Herr erworben hat und die ist vollkommen. Wisst ihr, es gibt keine halbe Gerechtigkeit. Eine halbe Gerechtigkeit ist Sündigkeit. Wir sind unserer Stellung nach Gerechte, weil wir in Christus sind und weil Christus vollkommen gerecht ist. Und seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Das müssen wir wissen. Jemand, der da immer wieder sich verklagen lässt und verklagt werden kann, taugt nicht zum Kampf und zum Dienst. Kann nicht kämpfen, kann nicht dienen. Und das andere ist wiederum das Subjektive. In dem Moment, wo ich Ungerechtigkeit in meinem Leben dulde, Sünde, habe ich diesen Brustpanzer nicht. Ja? Da ist auch dann das Zeugnis nicht da, dass ich in Christus gerecht bin. Wir können nicht mit der Sünde spielen und sagen, ich bin doch in Christus trotzdem gerecht. Das geht nicht. Ja? Ich muss in einem bereinigten Verhältnis mit dem Herrn leben, dann weiß ich auch, die Gerechtigkeit Christi ist mein Schild, mein Brustpanzer. Der Teufel kann mit seinen Pfeilen nicht durch. Diese Stellung brauchen wir und diese Stellung müssen wir auch bewahren. Ja? Man könnte vielleicht sagen, ja, es gibt vielleicht da so eine kleine Sünde, die ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Aber wenn du ein Knecht Christi sein willst, der dem Herrn dient, dann ist jede kleine Sünde eine Sünde zu viel. Du musst sie bereinigen, du musst sie ablegen, weil sonst wird der Feind dich daran ein Stück ausschalten als Diener Christi. Das ist also auch eine ganz ernste Sache. Ja, weiter mit der Waffenrüstung. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das ist ganz interessant. Die Stiefel waren ja für die Soldaten ziemlich wichtig. Ja? Wenn man schon mal versucht hat, barfuß zu kämpfen an dem entsprechenden Gelände, das ist ziemlich schwierig. Ja? Da kann man nicht wirklich richtig kämpfen. Und hier wird im Grund gezeigt, wenn du nicht bereit bist, für den Herrn Jesus Zeugnis zu geben, wenn du nicht bereit bist, auch wirklich Schmach zu erdulden und das Evangelium auszubreiten, dann taugst du auch nicht für den Dienst, dann bist du angreifbar. Ja? Also diese Feigheit, dieses sich verstecken wollen als Christ, das ist nicht in Ordnung. Ja, wir brauchen die Bereitschaft, wirklich Zeugnis zu geben für den Herrn und das Evangelium auszubreiten. Sonst fehlt uns etwas an unserer Waffenrüstung. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Hier ist der Begriff Langschild, für Langschild, es gibt zwei Schilde in der Bibel, der Kurzschild und der Langschild. Das war der Schild, der praktisch den ganzen Körper abgedeckt hat vor den Pfeilen. Ja, das ist also ein sehr interessantes Bild, der Glaube. Hier geht es darum, wenn wir fest und unverbrüchlich nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesus, dann sind wir unbesiegbar. Ja? In dem Moment, wo wir auf uns selber vertrauen, da haut uns der Feind sofort auf den Boden. Da haben wir gar keine Chance. Ja? Aber in dem Moment, wo unser ganzes Vertrauen auf Christus gerichtet ist, wo wir im Glauben stehen, da bildet dieser Glaube einen mächtigen Schutzschild um uns herum und der Teufel kommt mit seinen Pfeilen nicht an uns ran. Alle feurigen Pfeile des Bösen. Es gibt manchmal solche Gedanken, solche Vorwürfe, auch so Dinge wie zum Beispiel, oh, derjenige hat bestimmt was gegen mich. Das kenne ich so ein bisschen auch aus der Seelsorge, ja, dass Menschen sagen, der hat bestimmt was gegen mich. Und da ist bestimmt das und das. Und dann brodelt es und dann wird eins nach dem anderen ausgesponnen. In Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Aber der Feind versucht etwas zu schüren zwischen zwei Christen. Ja, Missverständnisse. Und da müssen wir sagen, im Glauben, ich weise diese Gedanken zurück. Ja. Und da ist es auch wichtig, eben, dass wir Verbitterung, solche Gedanken, die uns in Rebellion gegen Gott vielleicht sogar provozieren wollen, dass wir das alles zurückweisen im Glauben. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also der Helm des Heils, der Helm der Hoffnung auf das Heil, heißt es an einer anderen Stelle, ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du nicht Heilsgewissheit hast, kannst du dem Herrn nicht wirklich fruchtbar dienen und du kannst auch nicht den Feind überwinden. Ja, das ist ganz klar. Wenn er immer noch Zweifel wecken kann, stehe ich jetzt eigentlich auf der Seite der Finsternis oder auf der Seite des Lichts, da haben wir ja keine Kraft. Wir können ja nur dann überwinden, wenn wir wissen, wir sind in Christus und Christus ist unser Leben und unsere Gerechtigkeit und unser Friede. Und diese Gewissheit, die gibt uns der Geist Gottes, wenn wir in einem bereinigten Verhältnis mit dem Herrn leben, und ohne diese Gewissheit kommen wir nicht durch. Ja? Der Helm spricht ja auch vom Schutz der Gedankenwelt. Dort kommen auch die verklagenden Gedanken des Feindes hinein und dort müssen wir geschützt sein durch diesen Helm des Heils, damit wir den Kampf bestehen können. Nun, die einzige Offensivwaffe, die hier genannt wird, ist in gewisser Weise das Schwert des Geistes. Und das bedeutet, wir müssen uns mit dem Wort Gottes wehren, wenn der Feind uns angreift. Wir müssen das Wort Gottes nehmen als die Verheißung, die Versicherung unserer Stellung in Christus, der Verheißungen Gottes, die wir haben. Das müssen wir kennen, das müssen wir wissen. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir können das eigentlich nur, wenn wir uns täglich auch im Wort Gottes beschäftigen und vertiefen und wenn wir die Verheißungen in Christus wirklich studieren und kennen, damit wir sie im Kampffall auch wirklich anwenden können, uns darauf stellen können im Glauben. Ja? Wir müssen also immer wieder uns auf das Wort berufen, das uns gegeben ist, um den Feind zu überwinden, um ihn zurückzuschlagen. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns durch das Wort gründen lassen und dass wir das Wort auch intensiv kennenlernen. Ja? Und das ist, sehen wir auch am Vorbild des Herrn Jesus, der den Feind in der Versuchung Matthäus 4 zurückgeschlagen hat mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Ja? Dadurch wurde der Feind überwunden. Ja, und diese ganzen Dinge haben eine Grundlage. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich das auch noch ausführe und vielleicht die Zeit ein bisschen länger in Anspruch nehme. Und das ist das Gebet. Es heißt hier nämlich, indem ihr zu jeder Zeit betet. Also es ist nicht so, dass man das noch dazufügt als eine weitere Option des Kampfes, sondern diese ganze Waffenrüstung, dieses ganze Stehen und Widerstehen und Standhalten kann nur geschehen, wenn wir beständig und besonders zu jeder gegebenen Zeit, da steht Kairos, also der besondere Zeitpunkt, den Gott gibt, die Zeit, die Gott gibt, die gelegene Zeit, wenn wir zu jeder solchen Zeit beten. Und zwar mit allem Gebet und Flehen im Geist und wach zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ich denke, das ist der Punkt, wo auch unser geistliches Leben, meines möchte ich da ganz bewusst einschließen, wahrscheinlich die größten Schwachpunkte hat. Ich hoffe, es sind auch einige wirklich eifrige Beter unter euch. Ich muss nur immer wieder sagen, ich merke, dass ich mir viel zu viel Zeit stehlen lasse durch Äußerlichkeiten und das Gebet zu kurz kommt im Vergleich zu dem, was es eigentlich sein sollte. Ja. Aber hier wird ganz deutlich, ja, der Sieg im Kampf hängt entscheidend ab davon, dass wir beten. Warum? Nun, das Gebet ist ja das ganz praktische Bekenntnis unserer eigenen Unfähigkeit und des Glaubens an die Allmacht Gottes. Ja? Wenn wir uns selber helfen könnten, müssten wir nicht beten. Ne? Da würde man einfach selber loslegen. Gebet heißt, ich erkenne an, Fleisch und Blut taugt nichts im Kampf, in dem Kampf, der mir aufgetragen ist. Ich bin völlig angewiesen auf Christus, auf Gott. Sonst komme ich nicht durch. Und dann bete ich. Und dann bete ich nicht nur ein bisschen, nicht nur oberflächlich. Ich führe nicht nur so ein paar Schaubuchsstöße aus, sondern ich kämpfe gezielt, ernstlich und so, wie es auch der Situation angemessen ist. Darin, denke ich, machen wir öfters Fehler. Ich habe auch manchmal bei mir schon in Diensten gedacht, im Grund hast du nicht genügend gebetet, sonst hätte der Dienst vielleicht eine größere Durchschlagskraft gehabt. Ja? Das sind so Dinge, die sicherlich eine Rolle spielen. Wir sollen zu jeder Zeit beten. Und zwar alle Arten von Gebet und Flehen in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Auch das ist wichtig. Wir können auch fleischlich beten. Ja? Das bringt nicht viel Frucht, sondern Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes bedeutet ein Gebet, das wirklich auch durch den Geist geleitet ist und das auch die richtigen Anliegen in der richtigen Gesinnung vor Gott bringt. Und darauf sind wir auch ein Stück angewiesen. Ja? Das heißt auch, dass wir insgesamt geistlich wachsam sein sollten in unserer Beziehung zu Christus, in einer bereinigten Stellung, um so beten zu können. Flehen. Ich denke, wir flehen viel zu wenig. Das ist eine der Stärken gewesen, zum Beispiel der russischen Christen. In der Verfolgung lernt man flehen. In der Verführung, wenn es uns gut geht, wenn wir reich sind und satt sind und alle möglichen Ablenkungen haben. Ich fürchte, da verlernen wir das Flehen etwas. Ja? Flehen heißt eindringliches, ernstliches Beten. Auch Beten wirklich, das längere Zeit in Anspruch nimmt. Ja? Wir sind oft schon froh, wenn wir eine Gebetsstunde hinter uns gebracht haben, dann ist unsere Kraft schon am Ende. Ja? Es gab zu Erweckungszeiten Gebetsversammlungen, die haben eine ganze Nacht gedauert. Ja? Und zwar nicht irgendwelche schwärmerische Gebetsnächte, die man von vornherein plant und dann irgendwie da versucht durchzuziehen, sondern einfach, weil den Menschen es so ein Bedürfnis war zu beten und weil die Kraft Gottes auch da war, dass das Gebet ernstlich auch über längere Zeit durchgehalten werden konnte. Also da müssen wir auch wirklich uns vor dem Herrn beugen und auch ihn bitten, dass er uns vermehrt ausrüstet mit der Kraft seines Geistes zum ernstlichen Gebet. Ich denke, das ist ein Schlüssel, auch wenn die Gemeinde in dieser Endzeitsituation wieder stehen und überwinden soll, dann ist das ernstliche und vermehrte Gebet und auch das Lernen wieder von Flehen und überwindendem, durchdringendem Gebet etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Da muss ich selber auch sagen, bin ich selber noch vor der Herausforderung, da noch viele Lektionen lernen zu müssen. Ich denke, wir haben im Vergleich zu den Betern in den Erweckungszeiten, vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert, vieles verloren, was wir auch wiedergewinnen müssten an geistlicher Kraft und Hingabe im Gebet. Aber es ist ganz deutlich hier, der Durchschlag des Kampfes hängt entscheidend vom Gebet ab. Und hier geht es nicht nur um unser persönliches Gebet, sondern auch um unser gemeinschaftliches Gebet. Ihr Lieben, auch das ist wichtig, dass wir lernen, miteinander zu beten, dass auch zum Beispiel, wenn Brüder Dienste tun, dass sich da Gläubige zusammentun, um für diese Dienste zu beten. Wenn Spurgeon gepredigt hat, gab es immer einen Gebetskreis, der zur gleichen Zeit sich im Keller des Gebäudes traf und die ganze Zeit ernstlich durchgebetet hat, bis die Predigt vorbei war und bis die Ernte eingebracht war. Ja? Das war jedes Mal so. Und ich denke, Spurgeon selber hat gesagt, dass viel seiner Frucht, seiner Verkündigung eben genau auf diese Beter zurückzuführen ist und gar nicht auf ihn selber. Und ich glaube das auch. Ja? Also da liegt unser Problem, dass wir zu träge sind und zu wenig beten. Die Gemeindegebetstunden, nennt mir die Gemeinde, wo da nicht am wenigsten Geschwister erscheinen von der ganzen Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so eine Gemeinde geben würde. Ja? Wir erleben das auch, dass es vielleicht gerade mal ein Drittel von dem, was am Sonntag kommt, ja, wenn es ganz gut geht, meistens weniger, ja. Aber Tatsache ist, da liegt was schief, da ist etwas faul, ja. Die Gebetszeiten der Gemeinde sollten eigentlich Zeiten sein, wo man sich freut, um das Vorrecht vor dem Thron Gottes erscheinen zu können und Gott wirklich auch bestürmen zu können mit den Anliegen der Gemeinde, mit den Anliegen des Reiches Gottes. Und da dürfen wir im Geiste um die ganze Welt reisen. Ja, das ist traurig, wenn wir da bloß irgendwie die Rheumaschmerzen vom Onkel so und so und irgendwelche persönlichen Anliegen anbringen. Wir haben ja das Vorrecht, wir dürfen nach Thailand, wir dürfen nach China, nach dem Kongo, wir dürfen die Missionare im Gebet vor Gott bringen, die Ältesten in irgendwelchen Gemeinden in Tadschikistan. Ja, das ist doch herrlich. Wir haben so viele Anliegen, die wir im Gebet wirklich vor Gott bringen dürfen und auch diese Einheit des Leibes damit praktizieren können, ja, dass die Gemeinde sich untereinander wirklich auch füreinander einsteht. Und dieses Vorrecht nutzen wir leider viel zu wenig. Also diese Gebetszeit ist etwas ganz Wichtiges, und dass wir lernen, den Dienst durch das Gebet vorbereiten zu lassen, durch das Gebet tragen zu lassen und durch das Gebet auch nachzubereiten. Auch das ist so ein Punkt, ja. Wir meinen manchmal, wir haben jetzt gepredigt, irgendeine Predigtreihe oder so eine Veranstaltung ist zu Ende, jetzt brauchen wir auch nicht mehr dafür beten. Ja? Aber das Gebet, dass Gott das Wort weiterwirken lässt, dass da Früchte entstehen, konkrete Buße im Leben der Einzelnen, das ist ja auch wichtig. Ja? Der Fischzug ist erst zu Ende, wenn die Fische alle wirklich aussortiert sind aus dem Netz wieder, nicht wenn das Netz schon zusammengezogen ist. Und das sind so Dinge, da denke ich, müssen wir viel, viel lernen. In der letzten Zeit sagt der Herr Jesus, Markus 13, Vers 33, habt Acht, wacht und betet. Diese drei Dinge gehören zusammen. Habt Acht, wacht und betet. Fürbitte für alle Heiligen. Ist auch wichtig, ich habe das vorher schon erwähnt. Der ganze Leib muss vor uns stehen. Nicht nur die einzelne Gemeinde, nicht nur unsere persönlichen Freunde. Und dann Fürbitte für die Verkündiger des Wortes. Das möchte ich auch nochmal deutlich machen. Die Wortverkündigung braucht ganz dringend die ganz konkrete Fürbitte der Gläubigen. Es ist wichtig. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir nur einfach das sagen, was nötig ist, sondern Paulus sagt hier, er möchte Freimut haben. Auch das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt manchmal geistliche Situationen, wo man als Verkündiger empfindet, da ist ein richtiger Widerstand im Raum. Ja? Da fällt einem fast jedes Wort schwer, das man predigt. Und an anderer Stelle hat man das Gefühl, wie wenn wirklich das Wehen des Geistes es ganz leicht macht, in einer Versammlung zu verkündigen. Ich habe schon manches Mal gedacht, da ist viel gebetet worden. Ja? Das spürt man sogar als Verkündiger manchmal. Aber ganz wichtig hier auch ein Paulus, der sicher der größte Verkündiger unter den Menschen war, ja, sagt, ich brauche eure Gebete, sonst habe ich nicht die richtige Freimütigkeit, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Und ich würde auch heute sagen, gerade in diesen Zeit des satanischen Widerstands und Kampfes, wir brauchen das Gebet, dass das Wort Gottes durchdringt, dass es mit Kraft wirkt an den Herzen, gerade auch an den Herzen von Leuten, die Buße brauchen, die Überführung brauchen und die da einen gewissen Widerstand dem entgegensetzen. Ja? Ohne Gebet geht die Predigt oftmals an diesen Herzen vorbei. Ja? Und man merkt gar nichts. Die haben nichts gelernt, nichts gehört, nichts aufgenommen, obwohl vielleicht die Botschaft gerade für sie war. Und da ist Gebet, Fürbitte wichtig. Nicht nur kämpferisches Gebet, auch das Gebet, Herr, erbarme dich über uns und unsere Verfehlung. Ja? Gebet heißt auch priesterliches Gebet. Gerade heute in der Zeit, wo das Versagen und die Sünde in den Gemeinden so groß ist, brauchen wir priesterliche Seelen, die wie ein Daniel und wie ein Nehemia sagen, Herr, ich beuge mich vor dir über die Sünde, über das Versagen im Volk Gottes, über die Not. Ja? Auch die Not der Treuen. Ja, die auch grundsätzlich treu sind zum Herrn und seinem Wort, da ist ja auch viel Elend und Not. Es ist ja nicht so, dass die alle in Ordnung wären in ihrem geistlichen Leben. Ja? Und da müssen wir auch beten, Herr, vergib, Herr, erbarme dich, Herr, schenke doch noch Erweckung und Zurechtbringung um deines Namens willen, um deiner Ehre willen, nicht damit wir groß rauskommen. Und diese Art von priesterlichem Gebet, die scheint mir auch in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig zu sein. Neben dem kämpferischen Gebet, ja, neben der Fürbitte für die Prediger auch, dass die Herzen doch neu angerührt werden und aus dem Schlaf aufgeweckt werden. Auch die Herzen der Gläubigen, die in bibeltreuen Kreisen sind. Ja. Damit sind sie noch längst nicht selber geistlich so wach und so in der Heiligung und Beziehung zum Herrn, wie es sein sollte. Das wissen wir, denke ich, alle. Von uns selber und auch von unseren Gemeinden. Also hier Gebet als der Schlüssel, Gebet als der wesentliche Faktor, der das Überwinden schenkt und bewirkt, damit die Ehre Gott gehört und nicht Menschen. Ich möchte zum Abschluss noch einmal deutlich machen, es geht auch darum, dass wir diese ganzen Dinge für unsere Gemeinde nehmen. Es geht nicht nur um die Einzelnen, sondern der Feind versucht, Gemeinden auszuschalten, Gemeinden zu spalten, Gemeinden in eine falsche Richtung zu bringen. Und es ist ja ein geistlicher Kampf. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch diese Waffenrüstung anziehen und dass wir auch beten ganz bewusst um den Schutz für bibeltreue Gemeinden, um die Bewahrung vor den listigen Angriffen des Feindes. Ich möchte dazu vielleicht noch zwei vorbildhafte Stellen aus dem Kolosserbrief lesen. Kolosser 1 sagt Paulus von seinem eigenen Dienst, Vers 24, folgende. Ja gut, ich lese mal nur ab Vers 28. Ihn verkündigen wir, nämlich Christus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen oder ausgereift in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Und in Kolosser 4 finden wir das schöne Vorbild des Epaphras, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Lasst uns doch solche Epaphras sein, die für unsere Gemeinden, für die Werke im Reich Gottes, die überhaupt noch dem Herrn dienen, beten. Beten, damit die Kraft und Gnade Gottes diese Werke aufrechterhält, die Geschwister, die Brüder aufrechterhält, die Diener aufrechterhält und stärkt, damit sie in dieser letzten Zeit noch überwinden können. Wir dürfen wissen, ich habe das am Anfang gesagt, wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir müssen den Sieg nicht selber erringen, sondern wir müssen Acht haben, dass wir in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben, in der Vertrauensstellung zum Herrn, dann wird der Herr uns den Sieg erringen. Ihr werdet stille sein, der Herr wird für euch streiten, möchte ich noch einmal betonen am Ende. Römer 8, Vers 37, Verheißungen Gottes, die uns darin ermutigen und stärken sollten, diesen guten Kampf auch wirklich zu kämpfen. Da heißt es, diese bekannte Stelle, aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also auch die Engel und Gewalten können uns nicht von der Liebe Gottes scheiden und wir haben Sieg in dem, der uns geliebt hat und der selber am Kreuz überwunden hat. Dasselbe finden wir in 1. Korinther 15. Auch das eine Schlüsselstelle, eine wichtige Stelle, gerade für die heutige Zeit, wo Paulus den Sieg des Herrn Jesus über den Satan, über den Tod, die Welt und die Sünde durch die Auferstehung verkündigt und dann sagt, Vers 57 und 58, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg ist uns gegeben. Der Herr hat ihn errungen. Wir dürfen ihn im Glauben einnehmen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das möchte ich uns allen mitgeben. Ja, wir dürfen dem Herrn dienen, wir dürfen vorwärts gehen. Der Herr hat den Sieg errungen und wir dürfen wissen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Wenn wir mit dem Herrn in der Abhängigkeit mit ihm vorangehen, ihm treu dienen, dann wird er dafür sorgen, dass wir mehr als Überwinder sind und dass wir auch wirklich den Sieg behalten. Noch einmal aus dem 1. Johannes 5, eine weitere Verheißung, die uns auch ermutigen darf. Da lesen wir Vers 4 und 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir haben den Sieg im Glauben. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann sind wir unbesiegbar, wenn wir gleichzeitig in einer bereinigten Verhältnis zum Herrn leben. In dem Moment, wo wir vom Herrn wegblicken, wo wir auf uns selber schauen, da werden wir besiegt, da kommen wir in Niederlagen. Und dann haben wir aber auch wiederum einen treuen hohen Priester, der für uns eintritt und der aus seiner Gnade heraus auch unsere zeitweiligen Niederlagen letztlich noch in Sieg verwandeln kann. Solch einen wunderbaren Herrn haben wir. Ich möchte zum Abschluss noch Hebräer 12, diese Stelle lesen, die bekannte Vers 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Möge der Herr uns immer wieder diesen Blick auf den Herrn Jesus schenken und einfach den Sieg in ihm, in seinem wunderbaren Namen. Damit möchte ich abschließen. Ich möchte vielleicht noch einladen, dass noch welche mit uns beten und würde dann abschließen im Gebet. Jesus Christus, ja, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir wieder sehen durften, du hast den Sieg über den Feind und alle seine boshaften Machenschaften schon errungen, dort am Kreuz von Golgatha, durch deinen Tod, durch dein vergossenes Blut, durch deine Auferstehung, haben auch wir den Sieg. Herr Jesus, und es muss uns demütigen und wir wollen uns da auch vor dir beugen, dass wir so wenig auch wirklich diesen geistlichen Kampf in dieser Vollrüstung und vollen Kraft führen, wie es eigentlich sein sollte. Herr, wir sehen die Herausforderung dieser letzten Zeit, wo der Feind immer stärker am Wirken ist, dass es uns herausfordert, auch diesen geistlichen Kampf entschlossener und klarer zu führen, in einer ganz bewussten Stellung des Glaubens in dir. Herr, stärke uns darin. Lass uns alle die Dinge ablegen, die uns ablenken, die uns schwächen. Herr, wir sehen vor allem auch die Not unserer Gebetslosigkeit. Gib du doch auch da Gnade, dass wir die Bedeutung des Gebets auch in dieser letzten Zeit mehr erkennen, dass wir die Kraft empfangen, auch vermehrt und erhörlich zu beten. Ein Gebet, das durchdringt, ein Gebet, das auch in dieser notvollen Zeit noch Erweckung und Belebung, Erneuerung und Ermutigung bewirkt unter all denen, die dir noch treu dienen wollen. Möchtest doch du Gnade schenken, Herr, uns ermutigen, uns im Blick auf dich stärken und wirklich auch Segen schenken und bleibende Frucht aus der Verkündigung, aus dem Wort, das wir jetzt hören durften, dass wir doch mehr lernen, diesen geistlichen Kampf zu führen, dass wir auch als Gemeinde in der letzten Zeit zugerüstet werden, zu überwinden, dem Feind zu widerstehen, die Stellung zu behalten, im Glauben all das einzunehmen, was du uns durch dein Werk geschenkt hast, was uns durch die Verheißungen zugesichert ist. Herr, stärke uns darin und schenke uns deine Gnade und deinen Sieg. Wir wollen dich preisen, Herr Jesus Christus, wir wollen dir in allem die Ehre geben. Amen. Amen.